Gottesdienst vom 5.7.2015, diesmal mit Frau Prädikantin Völding.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute, an diesem bereits jetzt schon heißen Sonntag. Schön, dass Sie sich trotzdem auf den Weg gemacht haben. Ich habe ehrlich gehofft, dass die Kirche ein bisschen kühler noch ist, aber die Wärme ist schon durch die dicken Mauern durchgedrungen. Aber dennoch, glaube ich, kommen wir jetzt zur Ruhe und können Gottesdienst feiern und Gott loben. Begrüßen möchte ich noch Frau Völding und ihr ganz, ganz herzlich danken für ihren Dienst heute hier bei uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was bedeutet der Begriff Heimat für Sie? Für den einen ist die Vorstellung von Heimat vielleicht verbunden mit einem ganz bestimmten Ort. Für die Älteren von Ihnen ist es vielleicht das eigene Geburtshaus. Für die Jüngeren die Wohnung, das Haus der Eltern, eben da, wo man aufgewachsen ist. Für die anderen gehört der Begriff Heimat, beziehungsweise da gehört dazu Erinnerung. Erinnerung an Geschmack, Geruch, Geräusche, Erlebnisse und Erfahrungen. Für das deutsche Wort Heimat gibt es im Englischen übrigens keine identische Übersetzung. Roots, also Wurzeln, kommt diesem Begriff noch am nächsten. Also dort, wo man verwurzelt ist, wo man seinen Halt hat. Wer verwurzelt ist, verlässt die Heimat Ungarn. Da müssen schon wichtige Beweggründe vorliegen, damit man fortzieht, sich aufmacht zu etwas Neuem. Manchmal lohnt es sich aber, sich auf den Weg zu machen. Das muss nicht einmal ein richtiger Ortswechsel sein. Auch unsere Empfindungen, unser Fühlen kann eine neue Heimat suchen. Von jemandem, der Heimat verlassen soll, werden wir noch heute in der Lesung hören. Wir singen das erste Lied.
Thank you. Wir wollen nun zum Beginn des Gottesdienstes den Introitus gemeinsam im Wechsel sprechen. Sie finden ihn unter 801,14. Der Herr war meine Zuversicht. Er führte mich aus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter.
Mein Gott, mein Ort, auf den ich traue, mein Schild und Werk meines Heils und mein Schutz.
Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott.
Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinem Ohren.
Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern.
Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei sein Oberhoden.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison.
Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir möchten dir für die vergangene Woche danken, in der du uns begleitet hast. Ob wir unterwegs oder zu Hause waren, ob wir arbeiteten oder ruhten. Danke, dass du uns begleitest. Sei du auch bei uns jetzt in diesem Gottesdienst, in der kommenden Woche. Sei du unsere Heimat. Danke, dass wir in dir Wurzeln schlagen können und uns geborgen fühlen. Amen. Die Worte für die heutige Lesung stehen im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See hinauszurudern, damit ihn alle besser sehen und hören konnten. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Petrus, fahrt jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Herr, gab Petrus zu bedenken, Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Petrus: Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Auf diese Worte wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir wollen um den Segen des Wortes gemeinsam bitten. Herr, wir sind jetzt hier vor dir. Wir bringen so vieles noch mit. Vielleicht bewegt unsere Herzen noch etwas. Nimm du jetzt bitte alles weg, was noch stören könnte, damit wir in Ruhe und offenen Herzens mit einem hörenden Herz auf dein Wort hören können. Amen. Okay, danke. Liebe Gemeinde, Sie haben es vielleicht schon gesehen, hier hängt ein Schal, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Dort steht nämlich oben, damit wir klug werden. So lautete die diesjährige Losung des 35. Evangelischen Kirchentages, der jetzt vor 4 Wochen genau zu Ende ging. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen sogar dort. Dies ist ein Halbsatz, damit wir klug werden, aus Psalm 90, Vers 12. Und der Vers in der Luther-Übersetzung lautet: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Oder in der wörtlichen Übersetzung, wenn wir nehmen, könnte man auch sagen: Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. An diesem Kirchentag war die Innenstadt von Stuttgart tagelang geprägt von eben diesen roten Schals. Jeder trug diese Schals irgendwo als Schal, als Kopftuch gegen die Sonne, als Gürtel. Und unser Hund, wir haben seit neuerdings einen Hund, der trug ihn auch. Es war der Kirchentagshund, habe ich gesagt. Und Menschen aus aller Welt, aus allen Nationen, und aus verschiedensten Glaubensrichtungen auch, haben sich dort getroffen in Stuttgart und miteinander ein Fest des Glaubens gefeiert. Und es war ein Fest, das kann ich sagen, weil ich war dabei, ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben an einem Kirchentag teilnehmen. Und es war für mich ein ganz großer Segen. Ich hatte nämlich das Bedürfnis, mich zu entspannen und einmal abzuschalten. Und eigentlich wollte ich an einen See, eigentlich wollte ich es mir schön machen und hinsetzen in einen Stuhl, in einen Liegestuhl und nichts tun und ein Buch lesen. Und es ging nichts und der Urlaub kam nicht und ich dachte dann, gut, was dann? Und dann dachte ich, ich gehe jetzt ins Kloster für ein paar Tage. Und ich ging nicht ins Kloster, sondern ich ging auf diese Internetseite von dem Kloster. Und auf der Internetseite, was war denn da? Da war nämlich genau dieses abgebildet. Dieses Logo vom Kirchentag, auf das wir klug werden. Und dann sagte ich, okay, ich habe verstanden, ich soll zum Kirchentag. Hab dann mich, das war 3 Tage vorher, vor dem Kirchentag, tatsächlich noch eine Dauerkarte bekommen und konnte zu dem Kirchentag fahren. Ein ganz großer Segen, wie ich dann festgestellt habe. Nämlich schon der Eröffnungsgottesdienst auf dem Stuttgarter Schlossplatz fand der statt mit mehr als 100.000 Teilnehmern. Stellen Sie sich vor, wenn 100.000 Teilnehmer zusammenkommen, das berührt, das bewegt, da bewegt sich etwas im Innersten. Und wenn so viele Menschen gemeinsam singen, Gott loben und preisen, gemeinsam das Vaterunser beten, dann spürt man, da ist was, da bekennen sich so viele Menschen zu ihrem Glauben, stehen dafür ein. Und am Abend dann dieses Lichtermeer von Tausenden und Abertausenden Kerzen und der Abendsegen, ja, da bewegt sich was, liebe Gemeinden. Und neben 2500 Veranstaltungen mit vielen Gesprächen, Bibelarbeiten, Meditationen, aber auch Kunst, Kultur, Musik, es war alles dabei. Fanden aber auch den ganzen Tag über immer viele Gottesdienste und Gebetszeiten statt, wo Menschen sich trafen zum gemeinsamen Gebet, egal welcher Konfession sie angehörten. Ja, da bewegt sich die Welt, liebe Gemeinde. Was mich besonders auch bewegt hat, war dieses friedvolle Miteinander, das Aufeinander zugehen von all diesen Menschen und die gemeinsame Freude über Gott, an Gott. Und auch, dass die Menschen sich akzeptiert haben, egal wie man war, egal, es hat niemanden interessiert. Wir waren da, wir waren gemeinsam für Gott. Und dann ist mir auch aufgefallen, diese unzähligen, das hat mich sehr begeistert, jungen Menschen, die sich in ihrer Freizeit vielleicht sogar Urlaub genommen haben oder ihre Ferien dafür einsetzten, Gott zu dienen, da zu sein, Pfadfindergruppen und dergleichen, zu jeder Tages- und Nachtzeit konnten sie sich darauf verlassen, dass irgendwo ein oder zwei junge Menschen, egal wo in Stuttgart, da waren und ihnen weitergeholfen haben. Und sie waren sich nicht so schade zu sagen, ich gehe mit ihnen mit, ich helfe ihnen, ich zeige es ihnen, wo möchten sie hin, ich schaue mal nach. Sie waren immer da. Eine ganz tolle Einsatzbereitschaft, gerade in der heutigen Zeit, wo Jugendliche vielleicht das sonst nicht mehr tun. Aber neben all diesen Highlights vom Kirchentag, von denen ich jetzt gesprochen habe, gab es natürlich auch sehr viel Nachdenkliches, Bedenkliches. Es gab intensive Gespräche und Diskussionen in den großen Foren, besonders in Bezug auf den Weltfrieden, die Nachhaltigkeit, Inklusion war ein großes Thema, eben die ganz aktuellen Krisen in unserer Welt. Die da wären zum Beispiel, und wir wissen es ja heute, was heute in Griechenland passiert, Griechenland. Was bewegt sich in Griechenland, was bedeutet es für uns? Und dann auch die allseits diskutierte Flüchtlingsproblematik, die wir ja hier in unseren Gemeinden zum Teil eben auch schon ganz groß haben. Wir in Memminger Berg haben über 100 Flüchtlinge in der Zwischenzeit da. Und die Frage war, wie begegnen wir Kriegen, wie begegnen wir Hungersnöten und auch dieser Gefahr von extremistischen Gruppen wie Boko Haram und ISIS. Auch ISIS hat gestern wieder über 20 Menschen in einem Amphitheater hingerichtet mit Hunderten von Zuschauern, wo früher Touristen waren, sich das angeschaut haben, mussten diese Menschen am Boden knien und wurden von Kindersoldaten hingerichtet dort. Wie begegnen wir diesen? Sind wir klug? Handeln wir klug? Oder müssen wir klüger werden? Bundestagspräsident Joachim Gauck sagte im Begrüßungsgottesdienst, Kirchentage sind Motivationstraining für alle, die nicht an den großen Problemen unserer Zeit vorbeischauen wollen. Wir können es uns einfach nicht leisten und es uns in unserem eigenen Leben einfach bequem machen und die Dinge, die in der Welt um uns herum geschehen, im Großen wie im Kleinen, auch im Kleinen bei uns, einfach so hinnehmen. Sondern jeder von uns ist aufgefordert, darüber nachzudenken, wo Veränderungen geschehen müssen, wo wir selbst dazu beitragen können, die Welt ein wenig zum Besseren zu verändern. Es stimmt, liebe Gemeinde, unsere Welt ist kompliziert geworden. Und wir können heutzutage nicht immer ganz klar sagen, was ist gut, was ist böse, was ist schlecht. In einer Welt der Datenflut und der Sammelwut, wo alles immer schneller läuft, sind wir in der Gefahr, durchsichtig zu werden, schutzlos auf eine Nummer zu reduziert werden. Wer hat es nicht schon gesagt im Krankenhaus, im größeren, ich bin doch nur noch eine Nummer, ja? Wir werden auf einen Strichcode reduziert. Unsere Tage zu zählen, unsere Endlichkeit zu bedenken, so wie es uns die Losung aus dem Psalmen eben vorgibt, stellt sich gegen diesen Trend, auf das wir klug werden. Und es erinnert uns an den unendlichen Wert jedes einzelnen Wesens, jedes einzelnen Menschen vor Gott. Die klare Botschaft darin heißt, ein Ja zu Gott ist ein Ja zum Leben, das aber endlich ist und darum auch klug gelebt werden will. Stellt sich uns also jetzt die Frage, wie können wir denn klüger werden? Was macht uns weiser? Ein weises Herz, das hat in der Bibel nichts mit romantischen Gefühlen zu tun. Das Herz ist vielmehr der Ort, menschlichen Denkens und Planens, das Organ klugen Handelns. So wird der Glaube an Gott zur Quelle der Klugheit. Mit einem weisen Herz verstehen wir unser eigenes Leben besser und gehen damit auch verantwortlich um. Das weise Herz ist klug genug, unsere Endlichkeit und auch unsere Begrenztheit ins Leben wieder hereinzuholen. Glaube ist also nicht weltfremd, sondern er steht mitten im Leben. Unser Glaube ist Glaube des Lebens. Und unser eigenes Denken und Handeln soll sich aus unserem Glauben heraus, den Weisungen, die uns nämlich Gott in der Bibel gibt. Und wir haben gerade auch in der Lesung gehört, Gott spricht zu uns. Wenn Sie das Wort, das wir in der Lesung gehört haben, bedenken, da haben wir gehört, ja, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, Gott, unsere Zeit wird immer schneller und wir machen immer mehr, um unseren Standard zu halten, wenigstens das Normale. Und was sagt Gott? Was sagt Jesus? Er sagt, fahrt hinaus und es kommt alles von selbst. Und die Jünger standen da und sagten, ha, es war alles da. Ich habe verstanden, ich folge dir. So funktioniert das. So spricht Gott zu uns durch sein Wort. Hat mich gerade sehr fasziniert vorher. Das Wort Gottes, das ist unsere Anleitung für unser Leben, mit dem wir weise, achtsam umgehen müssen. Wir alle gehen sozusagen, passen Sie auf, in die Schule Gottes. Wir sind Schüler. Und unsere Aufgabe ist es, aus seinen Worten zu lernen und das Gelernte dann in die Tat umzusetzen, in unser eigenes Leben zu integrieren. Und nichtsdestotrotz fragen wir uns dann natürlich, ja, wo sollen wir denn anfangen? Angesichts dieser riesigen Problematiken in unserer Welt, wo kann ich denn als Einziger hier aus Buxach etwas verändern? Ich bin doch gar nicht fähig, etwas im Großen zu verändern. Die tun doch sowieso nur, was sie wollen. Und dieser Gedanke, der kommt zuerst mal jedem von uns. Aber es ist weit gefehlt, liebe Gemeinde. Denn wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, dann wird daraus ein großer Schritt. Und aus vielen großen Schritten wird etwas, wo sich etwas verändert. Dorothee Sölle schrieb hierzu, auch wenn unser Beitrag klein, manchmal zu klein erscheint, dürfen wir uns nicht von der Ohnmacht überwältigen lassen. Dorothee Sölle sagt, da kann man nichts machen, ist ein gottloser Satz. Da kann man nichts machen, ist ein gottloser Satz. So fangen wir also mal im Kleinen an. Zuerst einmal in unserer kleinen Familie, in unserem Umkreis, in unserer Nachbarschaft. Was kann denn ich hier dazu beitragen, dass es jedem gut geht? Was dafür tun, dass es jedem möglich ist, ein gutes Leben zu führen? Wo kann ich ein friedvolles Verhalten untereinander fördern? Oder anders gefragt, wo trage ich selbst das eine oder andere Mal dazu bei, dass Unfriede entsteht? Neid und Wut untereinander. Wo kann ich selbst mich zurücknehmen, damit es meinem Nächsten gut geht? Dass es ihm besser geht. Das, liebe Gemeinde, ist eine wahrhaft christliche Frage. Denn oft sind wir in unserem Innersten dann im Endeffekt dann doch darauf bedacht, dass es zuerst einmal uns gut geht und unsere eigene Meinung gilt und wir ja auch noch zum Zuge kommen müssen, bevor ich alles dafür aufgebe, dass es meinem Nächsten gut geht. Das stimmt schon. Setzen wir den Grundsatz, geben ist seliger denn nehmen, konkret um. Es gibt, denke ich, liebe Gemeinde, genügend Fragen aus unserem alltäglichen Leben, über die wir nachdenken können, damit wir klüger werden. Und auch im erweiterten Umkreis, in unserer Gemeinde, egal ob jetzt Kirchengemeinde oder sonstigen Gemeinden oder der Landkreis, haben wir genügend Situationen, die uns in unserem Denken und in unserem Handeln herausfordern. Ganz aktuell haben wir ja die Flüchtlingssituation mit diesen Flüchtlingen, wo wir aufnehmen. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, sie suchen Asyl bei uns. Sie suchen eine neue Heimat. Sie haben ihre Heimat, ihre Familien, alles, was sie besaßen, wie wir vorher hörten, auch ihre Wurzeln verlassen. Und unter teils schlimmsten Umständen sind sie zu uns gekommen, wenn sie es geschafft haben. Krieg, Hunger und Not gehörten zu ihrem täglichen Leben. Und niemand, erzählen Sie mir das, verlässt freiwillig seine Familie, sein Lebensumfeld, sein Land, um sich auf eine Reise mit vielleicht unbekanntem Ausgang zu machen, mit dem Gedanken, ich könnte ja mit dem Schiff versinken und könnte weg sein. Diese Menschen suchen Heimat. Und wir sind gefordert, ihnen Heimat zu geben. Gerade wir als Christen, man hört in den Kreisen immer wieder, diese blöden Ausländer und diese blöden Flüchtlinge und was die denn alles kriegen und warum kommen die alle zu uns und warum sollen wir das auch noch machen? Ja genau, das sollen wir auch noch machen. So sieht es aus. Wir, die in einem wirklich wohlhabenden Land leben, das bis jetzt eine lange Zeit auch vom Krieg verschont war, können uns vielleicht gar nicht mehr richtig in diese Situation hineinversetzen, in der diese Flüchtlinge sind. Lediglich die ältere Generation, die den Krieg noch miterlebt hat oder die Nachkriegszeit, die können sich ein bisschen vorstellen, was Vertreibung und Krieg ist. Sie können annähernd verstehen, wie es diesen Menschen geht. Viele kamen damals auch und dann wurden zu ihnen auch gesagt, die Flüchtlinge. Aber sie wurden einquartiert eben bei anderen Menschen. Unsere Menschen heutzutage haben entweder Angst oder finden eben, dass die Flüchtlinge zu viel bekommen. Ich höre auch immer wieder, ich kann meine Kinder abends nicht mehr alleine auf die Straße lassen. Ja, warum denn nicht? Dieser Mensch ist nicht gekommen, um Kindern irgendetwas anzutun. Aber die Flüchtlinge, sie könnten uns ja eigentlich einen Teil unseres Wohlstandes kosten hier in Deutschland. Aber wie wäre es damals gewesen, in der Kriegszeit, wo die Flüchtlinge kamen, aus verschiedenen, aus Preußen, aus dem Sudetenland, woher auch immer. Und sie kamen mit ihren Familien und wurden irgendwo einquartiert. Wenn sie das nicht hätten, ginge es ihnen heutzutage auch so gut? Bestimmt nicht. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, liebe Gemeinde. Ihre Gemeinde würde sich jetzt entschließen, wie viele von Ihnen haben ein Zimmer freistehend in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus? Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer. Wo niemand wohnt, das ist schön und angenehm. Und die Gemeinde würde sich jetzt entschließen, bei Ihnen Flüchtlinge einzuquartieren. Und sagen, wir machen das so wie damals. Damals gab es ja diese Flüchtlingsheime nicht. Könnte ja immer auch noch passieren, so ist es nicht. Würden Sie dazu, liebe Gemeinde, und da fragen Sie sich selber, würden Sie dazu von Herzen Ja sagen? Ja, komm zu mir, einfach weil ein Mensch Hilfe braucht, einfach weil ein Mensch Heimat sucht. Würden Sie sich sagen, ja, setz dich an meinen Tisch, ich habe so viel zu essen und zu trinken. Ich koche für dich mit, toll, wenn du mir hilfst, wir setzen an einen Tisch. Sind wir bereit, darauf einzugehen und auch uns auch für Andersgläubige einzusetzen? Weil nicht alle, wo kommen, sind Christen, sie sind auch Moslems. Versuchen wir wirklich, das zu verstehen? Denken wir darüber nach, auf dass wir klüger werden. Wir alle kennen das biblische Gleichnis von Jesu, das er uns gegeben hat vom reichen Mann und dem untreuen Verwalter aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 16. Ein Reicher verlässt seinen Verwalter, der Gerüchten zufolge den Besitz seines Herrn verschleudert hat. Der Entlassene leistet keinen Widerstand, sondern ruft die Schuldner seines Herrn zusammen und erlässt ihnen eigenmächtig einen Teil der Schuld. Der Hintergedanke daran: Der Verwalter knüpft auf diese Weise Beziehungen, die ihm in der Zeit der Arbeitslosigkeit dann helfen sollen. Und Jesus tadelt diesen Mann nicht etwa, sondern lobt sein Verhalten. Auf den ersten Blick, liebe Gemeinde, scheint uns das vollkommen unverständlich. Da begeht jemand offensichtlich einen Fehler, betrügt sozusagen fast noch den Besitzer und wird dafür von Jesus noch gelobt. Das ist nichts, was wir sagen. Das steht in der Bibel wortwörtlich im Lukas-Evangelium. Margot Kessmann, die auch auf dem Kirchentag sprach, übersetzte das Gleichnis bei einer Bibelarbeit in die heutige Zeit. Und sie charakterisierte dabei den Reichen als Machtmenschen, so wie es heutzutage ist. Macht, Geld, alles haben. Und er sei nur an seiner eigenen Gewinnmaximierung interessiert und handle dadurch knallhart den Menschen und den Angestellten gegenüber. So eine Art Herr Piech in der neutestamentlichen Zeit. Aber nicht Reichtum oder Macht seien dabei aus Sicht des christlichen Glaubens das Problem, sagte sie, sondern die Vergöttlichung von beiden. Der Verwalter dagegen sorge zwar erstmal für sich selber natürlich und für seine eigenen Interessen, aber er durchbricht auch die Logik dieses Systems, dass es eben nicht geht, alles nur für sich zu besitzen und andere dadurch zu benachteiligen. Er schafft so neue Wege in die Zukunft, so sagte Margot Kessmann. Und sie merkte an, dass der Einzelne, wir, jeder Einzelne von uns, nicht dem System einfach ausgeliefert ist, sondern dass wir uns selbst viel mehr wehren könnten gegen die Machenschaften des Kapitalismus. Christen müssten gegen ein System, sagte sie, das immer mehr haben zum Ziel erhebe, für sich selber Widerstand leisten. Sie sagte, wo immer wir die Logik des Mammons, des Marktes durchbrechen, dort kann sich Neues entwickeln, das überraschend ist. Es gehe um eine Entwicklung, dass man eine Ethik des Genugs wiederfinde. Wann ist genug? Dass es die Spirale nicht immer noch mehr nach oben schreibt. Die Ethik des Genug. Und wir, liebe Gemeinde, gerade in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, wir jammern alle auf einem ganz hohen Level. Das müssen wir uns einmal klar machen. Weil bei uns kann jeder essen, bei uns kann jeder trinken, bei uns kann sich jeder kleiden und bei uns hat jeder irgendwo einen Schlafplatz. Es geht für Christen nicht nur um einen sich immer schnell drehenden Kreislauf der Geldvermehrung, sondern um einen Segenskreislauf. Frau Kessmann sagte weiter, wer freigebig ist, der lebt glücklicher. Wer freigebig ist, der lebt glücklicher. Und ihr Fazit war, dienen wir Gott und dienen wir nicht dem Gott Mammon. Dienen wir Gott und nicht dem Gott Mammon. Und diese Kernaussage war auf dem gesamten Kirchentag immer wieder zu hören. Wir können und wir dürfen uns nicht auf unserem Mammon ausruhen und ihn pflegen. Während irgendwo auf der Welt, egal wo, noch Menschen verhungern, leiden oder unter Krieg zu leiden haben und Verfolgung. Wir können uns nicht ausruhen und sagen, wir geben jetzt mal so fünf, spenden wir mal da und spenden mal da und schauen uns das trotzdem weiter an und machen es uns gemütlich. Liebe Gemeinde, das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Als Christen müssen wir unsere Verantwortung für alle anderen Menschen, und ich sage nochmal, für alle anderen Menschen auf der Welt wahrnehmen. Was ist gut? Was ist gerecht? Was ist lebendig und echt? Lass es mich verstehen, was wirklich zählt. So heißt es in dem Kirchentagslied Klüger, das sehr viel gesungen wurde. Was ist gut? Was ist gerecht? Was ist lebendig und echt? Klüger werden, weiser werden. Das können wir nur, wenn wir ein hörendes Herz haben. Die Klugheit des Herzens dass die entsteht durch das Hören auf Gott und das richtige Handeln, das sich dann aus diesem Hören ergibt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Ich darf noch einiges bekannt geben. Die Einlagen der vergangenen Woche ergaben einen Gesamtbetrag von 238,88 Euro. Wie immer können Sie es hinten aufgeschlüsselt einsehen. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für unsere Partnerkirche in Mecklenburg bestimmt und geht an die Stiftung Kirche mit anderen. Die Missionsgaben im Monat Juli sind für den Evangeliumsdienst für Israel bestimmt. Dann gilt herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten. Am Freitag, den 10.07. um 20 Uhr ist hier in Buxach GPS-Gottesdienst mit Unsinking Boat von unserem Pfarrer Uli Schieneis. Und am Sonntag, den 12.07. um 9.30 Uhr der Festgottesdienst in Steinheim im Rahmen der Zeltkirche mit dem Landesbischof Bedford Strom. Dann fahren die Senioren am Dienstag, den 7. Juli, pünktlich um 14 Uhr in Fahrgemeinschaften eben auch zur Zeltkirche nach Steinheim. Dort werden sie mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und hören zeitgleich einiges über die Zukunft und Perspektiven der Diakonie von der Oberin der neuen Dettelsauer Diakonie. Von der Oberin des neuen Dettelsauer Diakonissenhauses, Anna Biewald. Am vergangenen Wochenende war die Taufe von Jona Schieneis aus Buxach und Frieda Antonia Sill aus Buxheim. Dann möchte der Walter noch was zur Zeltkirche sagen.
Nächsten Sonntag ist hier kein Gottesdienst. Ihr sollt dann bitte alle nach Steinheim gehen. Und aus diesem Grund, weil die so viel feiern, haben wir gesagt, machen wir kein Gemeindefest. Und dachten, fast keine Arbeit, am Sonntag wird doch locker 20 Leute da ein bisschen mithelfen, dass die Steinheimer nicht schon vor dem Gottesdienst platt sind. Jetzt stelle ich fest, jetzt haben alle Leute um dieses Wochenende Termine und irgendwas. Und es ist fast nicht zu finden in Buxheim, Buxach hat 20 Leute. Jetzt möchte ich euch nur bitten, wenn ihr jemand wisst, der 12 Jahre oder älter ist und der vielleicht eine Sitzbank schleppen kann oder was abwischen kann oder einen Kollektenbeutel tragen kann oder ein paar leere Biergläser wieder aufräumen kann, dass der sich bei mir melden soll. Ich habe draußen noch eine Liste, da könnt ihr euch auch gleich eintragen. Man kann auch einen Teil machen. Also der Gottesdienst fängt um 9:30 Uhr, wenn man 2,5 Stunden vorher da ist, schnell die Bänke hinstellt, dann kann man in Ruhe am Gottesdienst teilnehmen. Wenn man noch Kraft und Zeit hat, hinterher aufräumen oder jemand sagt, ich komme nicht aus dem Bett, ich bin froh, wenn ich zum Gottesdienst bin, dann könnt ihr ja vielleicht hinterher helfen aufräumen. Also, wenn ihr noch jemand wisst, der jetzt nicht da ist und sagt, Mensch, der könnte doch und der hilft auch gerne mal und wenn er keine Reden halten muss, schickt ihn zu mir. Und wenn jemand sagt, ja, ich mache das, da habe ich ein bisschen Kapazität, meldet euch. Also günstig wäre, dass man um 7 Uhr dann in Steinheim da bei der Schule Feuerwehrhaus dort ist, zur Arbeit. Wenn jetzt jemand sagt, da nicht, sagt man halt, ich komme später und mache dann, das geht auch. Ich traue auf euch.
Ist sonst noch etwas bekannt zu geben? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
So wollen wir nun gemeinsam die Fürbitte halten. Barmherziger Vater im Himmel, du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die sich zu Christus bekennen, dass sie aus der Hoffnung auf dich leben und deine Zukunft bezeugen. Zeige du uns allen den rechten Weg und stelle unsere Füße auf weiten Raum. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und Verantwortung tragen, dass sie Wege finden aus Armut, Ausbeutung und Arbeitslosigkeit, dass sie deine Schöpfung schützen, den Frieden auf der Welt erhalten und der Gerechtigkeit dienen. Zeige ihnen den rechten Weg und bewahre sie vor dem Bösen. Wir bitten dich heute auch für die Menschen in Griechenland, dass auch dort eine Abstimmung getroffen wird zum Wohle dieser Menschen, damit jeder von ihnen leben kann. Wir gedenken auch der Menschen, dass du bei ihnen bist, die durch die ISIS und durch die Terrorgruppen Menschen verloren haben. Tröste sie in ihrem Leid. Wir bitten dich für alle, die voll Sorge in die Zukunft blicken. Alle, die krank sind an Leib und an Seele. Und für alle Menschen, die nicht genug zum Leben haben, die einsam sind und verlassen. Und für alle Menschen, die unter anderen leiden. Sei du ihr Arzt, ihr Tröster und ihr Befreier. Zeige du uns auch, wo wir gebraucht werden. Und gib uns Kraft zum Handeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich dank.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.